An dieser Stelle ein kleiner Hinweis auf unsere Internetseite www.dradio.de/corso. Dort können Sie alle Gespräche nachhören und auch unseren Podcast abonnieren. Und da sind wir schon beim Thema Podcasten und vielleicht dem Podcaster schlechthin. Tim Britloff hat viele Jahre lang für die Hackergruppe Chaos Computer Club Events organisiert. Er hat die Techie-Sendung Chaos Radio beim Jugendsender Fritz auf die Beine gestellt. Und seit einigen Jahren macht er einfach sein eigenes Radioprogramm im Internet, Radio im Do-it-yourself-Verfahren sozusagen. Und das so gut, dass er von den Einnahmen aus dem Podcast tatsächlich leben kann. Herzlichen Glückwunsch dazu und guten Tag, Herr Britloff.
Schönen guten Tag.
Zunächst einmal, worum geht es in Ihren Podcasts? Vielleicht zwei, drei Sätze dazu.
Na, ich mache Interview- und Talk-Sendungen grob zu den Feldern Technik, Kultur, Gesellschaft. Das ist also recht breit aufgestellt, wissensorientiert.
Der bekannteste Podcast, den Sie machen, heißt CRE Technik, Kultur, Gesellschaft. Derzeit ist die 200. Folge zu hören. Thema ist die Stadtplanung. Vorher ging es um Pornografie, Bier, das Gehirn, die DDR, Synthesizer und also vieles andere. Was mir aufgefallen ist, Sie führen lange Gespräche mit Experten, bis zu 3 Stunden lang, immer sehr hintergründig. Mir kommt es vor, als ob Sie sich damit bewusst von den Mainstream-Medien absetzen wollen. Ist das eine richtige Vermutung?
Es geht weniger ums Absetzen als einfach das zu machen, was ich für das eigentliche Ziel der Wissensvermittlung für richtig halte. Und da ich halt hier keinerlei Beschränkungen habe, lege ich mir die halt auch nicht künstlich auf. Also ich mache das halt einfach so, wie ich das für richtig halte. Ich fange mit dem Thema an und wenn dann alles gesagt ist, ist die Sendung vorbei. Und manchmal hat das nur 1 Stunde gedauert und manchmal eben auch 3.
Wir haben jetzt so kleine technische Störungen. Wir bitten, das zu entschuldigen. Und da sind wir vielleicht mitten im Thema Do-it-yourself-Verfahren. Wenn ich meinen eigenen Podcast machen möchte, was würden Sie mir raten? Was sind die Basics? Was muss ich unbedingt beachten?
Na, man muss wissen, worüber man reden will. Also man braucht schon einfach ein eigenes Thema oder zumindest man braucht einen Rahmen für, wie man die Themen positionieren will. Man kann ja mit Podcasts einiges machen, was jetzt im klassischen Radio mit den Zwängen, die das dort gibt, nicht so ohne weiteres machen kann. Man kann für sehr kleine Nischen Programm machen. Der Rest ist dann nur noch technische Organisation, dass man eben das entsprechende Gerät dabei hat, je nachdem, ob man viel unterwegs sein möchte oder muss oder ob man das in einem eigenen Studio macht.
Wie es heißt, verdienen Sie in manchem Monat bis zu 2.500 Euro netto mit Ihren Podcasts. Stimmt das?
Das ist jetzt eine Einnahmequelle. Da ich ja im Wesentlichen alles frei abgebe, bin ich auf Spenden angewiesen. Das heißt, die Leute schätzen das Programm, wollen das am Leben erhalten und sorgen auf die eine oder andere Art und Weise dafür, dass mir regelmäßig Kleinstbeträge zukommen. Und die Masse macht's an der Stelle. Viele Hörer haben das verstanden, dass das eben auf der Basis bei mir funktioniert. Also es ist eigentlich für mich die bestmögliche Finanzierung, weil ich eben nicht von einem einzelnen Zahler abhänge, sondern eigentlich von der Zufriedenheit aller. Und damit sorgt man einerseits automatisch dafür, so eine gewisse Verbundenheit mit den Hörern herzustellen. Das kommt einfach ganz nebenbei. Nicht nur, weil man dankbar ist, das auch, sondern weil man einfach automatisch genauer zuhört und versucht, ein bisschen mitzufühlen, wie das Programm ankommt. Die Unterstützung ist halt auch an sich schon eine Motivation. Also, dass Leute überhaupt bereit sind, so ein Modell zu tragen, das bringt einen enorm voran.
Naja, Sie haben ja dann aber auch Glück, weil Sie ja schon einen Namen haben und insofern die Fangemeinde groß genug ist. Aber wenn wir davon abstrahieren, ein Grundproblem im Netz ist ja die Finanzierung von kreativen Werken. Wie animiert man die User dazu, freiwillig zu zahlen, obwohl sie etwas kostenlos haben können?
Das wird immer so als so ein großes Mysterium angesehen, aber ich glaube, dass diese Bereitschaft eben schon immer da war. Es gab bloß bisher das Vehikel nicht. Zahlungen sind einfach noch eine sehr schwierige Sache, auch im Internet der heutigen Zeit. Da gibt es auch noch viele Oligopole, die sich dagegen wehren, das so einfach wie möglich zu gestalten. Warum ist es so kompliziert, jemanden einen halben Cent zu geben? Und in dem Moment, wo das aber nicht mehr kompliziert ist und wo man eben auch kleinste Ausgaben auf möglichst viele Leute verteilen kann, ergeben sich auf einmal ganz andere Skalierungseffekte. Und von daher wird sich das dort einfinden. Jenseits der technischen Probleme denke ich, dass die Leute das schon sehr gut für sich unterscheiden können, was ihnen etwas wert ist und was nicht und wie viel ihnen das wert ist. Und dass es sehr wohl die Bereitschaft gibt für Inhalte, Dienstleistungen, Darbietungen aller Art auch Geldbeiträge zu bringen, weil natürlich jeder in seinem eigenen Leben sehen kann, wenn man nicht dafür bezahlt wird, dann kann das nicht aufrechterhalten werden. Das ist nichts, was man den Leuten beibringen muss. Diese viel geschmähte Kostenlos-Kultur-Schreierei, die wir dann immer wieder von größeren Medienkonzernen hören, das ist auch alles Augenwischerei.
Also ist diese auf dem Rückzug oder gibt's die gar nicht?
Die gibt's so in dieser Form nicht. Also ich meine, gerade wenn man sich jetzt diesen schwierigen Markt anschaut, wo halt Dinge im Netz frei getradet werden, dann ist das ja häufig einfach so, dass es gar keine Alternative dazu gibt. Gestern wollte ich mal wieder einen Film kaufen. Also ich wollte einen Film sehen und ich war bereit, ihn zu kaufen. Und ich habe es dann auch getan und sofort war es wieder mit Problemen verbunden. Ja, nein, ich kann das nicht auf diesem Bildschirm anzeigen, weil der nicht diesem und jedem Copyright-Standard entspricht. Ja, scheiß drauf. Dann gehe ich dann halt einfach zu Pirate Bay und hole mir das halt so. Pech gehabt, dann kriegt ihr halt kein Geld. So, das ist einfach das Problem. Man muss sich einstellen auf diese neue Welt und man muss zusehen, dass man Angebote macht, die Leute dann eben auch als bequem ansehen. Und in meinem Fall, mein Programm ist sehr bequem zu beziehen, sehr einfach zu beziehen und dazu auch noch kostenlos. Und das wird wertgeschätzt. Und dieser Wertausgleich, der wird dann eben von den Hörern auch vorgenommen.
Genau, vorgenommen über die Social Payment Plattform Flatter, wie sie heißt. Es gibt auch noch andere Modelle, Crowdfunding zum Beispiel, da sammeln Künstler und Publizisten über Spenden Geld für ihre Projekte, oder Paywalls, die sind manchmal auch freiwillig, wie bei der Taz geschaltet. Welches dieser Modelle der Finanzierung scheint Ihnen am aussichtsreichsten im digitalen Zeitalter?
Naja, keine einzelne Sache funktioniert für alles. Man muss eben schon genau schauen, was man eigentlich machen will. Diese Crowdfunding-Plattformen, die jetzt in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren, die haben sich halt vor allem auf Projekte konzentriert. Das heißt, da hat man einmal definiert, was man machen möchte, ein Ziel gesetzt und das wurde dann erreicht oder auch nicht. Das ist wunderbar. Paywalls sind grundsätzlich schwierig. Das mag dann funktionieren, wenn man ein sehr spezialisiertes Angebot hat. Also wenn man wirklich eine sehr klar umrissene Dienstleistung hat, dann sind solche Sachen eben sicherlich auch funktionabel. Für Sachen, die man im Prinzip überall bekommen kann, kann das meiner Meinung nach nicht so gut funktionieren. Bei Flatter ist es halt einfach ein fester Betrag, von dem man vorher schon weiß, das kann ich mir leisten. Und danach teilt man diesen Betrag einfach jeden Monat einfach nur noch unter den Leuten auf, die man für spendenwürdig ansieht.
Das läuft dann automatisch.
Genau, und dann macht man sich gar nicht so viel Gedanken darüber, wie viel da letzten Endes bei rauskommt. Und wenn man der Meinung ist, es wäre zu wenig, gibt man halt allen mehr.
Wenn Sie die Podcast-Angebote der klassischen Medien hören, wie zum Beispiel die Podcasts des Deutschlandfunks, wo sehen Sie da noch Verbesserungspotenzial? Eine fiese Frage zum Schluss.
Verbesserungspotenzial. Naja, derzeit wird Podcasting von den klassischen Medien ja nur als Zweitverwertung genutzt. Ich kenne eigentlich kein einziges Primärangebot, was wirklich mal auf das Medium Podcast als solches setzen würde. Das wäre sicherlich mal ganz sinnvoll, dass man damit experimentiert, eben offene Längen zu haben oder vielleicht auch eine etwas lockere Ansprache, ohne immer auf die Uhr zu gucken, dass das Format nicht unbedingt jetzt so auf die Sekunde geschnitten ist. Wir müssen uns jetzt beeilen, weil das muss halt jetzt hier in diesen Beitrag rein. Und das hat man dann natürlich das Problem nicht mehr.
Sagt Tim Pritlove, erfolgreicher Podcaster, zu hören auf seiner Seite metaebene.me. Und das Interview gibt es dann bei uns. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.